Jetzt wird es bei uns mal wieder literarisch mit der Düsseldorfer Buchautorin Brigitte Lambert. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Nach längerer Zeit darf ich heute mal wieder die Düsseldorfer Autorin Brigitte Lambert begrüßen, die uns bisher immer gut unterhalten hat mit ihrem Wissen über Mallorca und ihren Kriminalroman der El Gustario-Reihe, bei der Gastrokritiker Sven Ruge, der mittlerweile auf der Insel lebt, öfters in brandgefährliche Situationen gerät. Fälle, die in der Gegenwart spielen, aber ihre dunklen Wurzeln in der Vergangenheit haben. Und was haben sie heute für uns? Denn für einen neuen Kriminalroman ist es ja wohl noch etwas zu früh. Denn sie brauchen ja so ungefähr 1,5 Jahre für ein neues Buch, sagten sie
Stimmt,
einmal.
der nächste Kriminalroman ist zwar schon in Arbeit, aber das dauert noch etwas. Nein, diesmal gibt es ein neues Format, kleiner als ein Taschenbuch, aber größer als meine Pockets, die Taschenbücher in Hosentaschenformat. Das neue Format liegt super in der Hand und es erzählt über die abwechslungsreiche Vergangenheit der Mallorquiner.
Also historische Erzählungen?
Nicht ganz. Sven Ruge hat ja bei seinem letzten Fall zusammen mit seinem väterlichen Freund, dem Marquis, eine wunderbare Bucht mit einem alten, kleinen, aber leider ziemlich marodem Hotel gekauft. Mittlerweile ist es saniert, seine Freunde sind alle eingezogen und schon erste Hotelgäste haben sich angesagt. Abends kocht immer ein Team von Freunden, dann sitzen sie anschließend in der Lounge zusammen und unterhalten sich.
Das ist es aber nicht allein, oder?
Nein, natürlich nicht. Neben Erzählungen, also Rückblicken in die vergangene Zeit auf Mallorca, wird auch die mallorquinische Küche genauestens beleuchtet. Wer wollte die Insel nicht alles besitzen? Die Phönizier, Römer, Byzantiner, Mauren, Araber und sogar die Festlandspanier. Und alle haben etwas von ihrer Kultur dagelassen. Die Römer den Weinanbau, die Griechen den Olivenbaum, die Araber Bewässerungssysteme, Mandeln und Kapern. Und die Festlandspanier brachten die Tomate, Aubergine und die Kartoffeln auf die Insel. Da fragt man sich allen Ernstes, was war vorher da? Schnecken und Fisch. Das steht schon mal fest. Aber egal, dieses Buch ist ein kleiner kulinarischer Reiseführer über die Insel und zugleich angereichert mit spannenden Geschichten von damals und heute.
Und was präsentieren Sie uns heute?
Drei Ausflüge von Sven Ruge, bei denen er Restaurant testet. Denn obwohl er jetzt mit dem Hotel ziemlich viel um die Ohren hat, ist er immer noch Gastrokritiker und schreibt für diverse internationale Magazine. Die kulinarischen Besonderheiten und die Rezepte müssen die Leser schon selbst lesen. Castel de Laro, eine abenteuerliche Fahrt. Der Himmel ist leicht bewölkt und die Temperaturen angenehm. Doch auf Svens Stirn sammeln sich winzige Schweißperlen. Patricia, die wie immer neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat, bemerkt seine Anspannung. Was ist los? Fragt sie unverhohlen. Nun ja, Santa Maria del Carmi haben wir nun schon hinter uns gelassen. Wenn wir durch den Ort Alaro sind, geht es gleich steil bergauf Richtung Castel de Laro. Du willst zum Berggasthof Esverga? Fragt sie amüsiert. Wie du bestimmt weißt, soll es da die beste Lammschulter auf der ganzen Insel geben und auch sonst noch weitere Köstlichkeiten, zum Beispiel ein ausgezeichnetes Spanferkel, Caragols und einen eigenen Hauswein. Und du hast Schiss vor den Serpentinen? Ohne dass es Sophia auf dem Notsitz bemerkt, nickt er leicht. Das haben schon ganz andere geschafft, erwidert die alte Frau und tätschelt seine Hand, die auf der Schaltung liegt. Sven lächelt gequält. An meinen Fahrkünsten wird es nicht scheitern, aber ob er das schafft? Dabei deutet Sven auf seinen alten Porsche. Der kriegt das hin, versucht sie ihn zu beruhigen und verzichtet diesmal auf die Bemerkung, dass er sich endlich ein neues Auto zulegen soll. Für Sophia ist es eine Zumutung, so beengt zu sitzen, und auch ihr fällt es nicht leicht, aus dem tiefen Schalensitz herauszukommen am Hof. Sie fahren weiter durch Olivenhaine mit den typisch mallorquinischen Steinmauern. Dann taucht das Schild Castel d'Alaro auf. Sven biegt nach rechts ab. Sofort verengt sich der Weg. Ein riesiger Felsen ragt über die Straße, als ob er die Zufahrt verweigern wollte. Schon folgt eine scharfe Linkskurve und nun sind sie bereits auf der Zufahrt zum Bergbauer. die sich langsam nach oben schlängelt. Schmal, mit Schotter bestückt und immer wieder diese engen Kurven. Am Wegesrand wuchern wilde Büsche mit Estragon und Majoran. Im Hintergrund sind die schroffen Felsen des Tramutana-Gebirges zu sehen. Ab und an kommen ihnen Autos entgegen, aber das ist kein Problem. Plötzlich geht Sven in die Bremsen. Vor ihnen ist ein Stau. Nichts geht mehr. Er zieht die Handbremse an, schaltet den Motor aus und wartet. Die Autos haben sich so verkeilt, dass es fast 15 Minuten dauert, bis sie aneinander vorbeikommen. Die Fahrer der Wagen, die auf der Seite zum Abgrund stehen, müssen gut aufpassen, denn es besteht die Gefahr, einfach abzurutschen. Diese Herausforderung habe ich erst bei der Rückfahrt, geht es Sven durch den Kopf. Sophia und Patricia hingegen genießen den außergewöhnlichen Blick auf die nahen Felsen, die im unteren Teil grün bewachsen sind und nach oben hin immer kahler werden. Endlich geht es weiter. Als sie schließlich auf dem Plateau angekommen sind, nicht ohne vorher noch zwei Ziegen auszuweichen, finden sie glücklicherweise noch eine Lücke auf dem vollen Parkplatz. Sven steigt schweißgebadet aus. Sein weißes Hemd klebt ihm am Rücken. Er dreht sich kurz um, atmet tief ein und genießt das Panorama und den Blick ins Tal. Dann zeigt er auf einen schmalen Weg, der zu einem flachen Gebäude führt. An einer alten Holztür hängt ein Schild Cucina Mallorquina. Sven muss schmunzeln, denn der Text darunter, tja, kein Wunder, dass der Laden bei Dämmerung schließt. Die Gäste müssen ja noch heil die Serpentinen herunterkommen. Zielstrebig geht er mit Sophia und Patricia am Arm auf die große Terrasse zu. Schnell blickt er noch in das Innere des Restaurants. An der Kasse sitzt eine junge Frau. Schade, denkt er. Beim letzten Mal saß da noch der alte Eigentümer. Ein Mann von über 90 Jahren und er schlug mit einer Kladde nach den Fliegen. Ob es ihn noch gibt und ob die alte Köchin, die ihre Lammschulter im Breta zubereitet und mit Bier übergossen hat, noch am Herd steht? Er wendet sich Patricia und Sophia zu und deutet auf einen Tisch auf der Terrasse. Sie setzen sich und schauen auf die Gipfel. Sven ist erneut begeistert von der besonderen Atmosphäre hier. Patricia lächelt. Die anderen Inseln der Balearen haben das nicht. Aber die Schweizer, Österreicher und auch ihr Deutschen steckt uns in die Tasche, wenn es um Berge geht. Sven erwidert ihr Lächeln. Okay, unsere Berge sind höher, aber die Vielfalt der landschaftlichen Eindrücke hier auf Mallorca ist schon einmalig. Er greift zur Speisekarte und referiert. Also, die Lammschulter und das Spanferkel sind hier ein absolutes Muss. Sophia stupst ihn an. Teilen wir uns eine Portion Spanferkel? Das schaffst du schon, erwidert er und schaut dann Patricia fragend an. Ihr werdet doch eine alte Frau nicht mit der Lammschulter alleine lassen, lautet ihre Bemerkung. Stattdessen bestellt sie sich Caragols mit dem Kommentar, die sind besonders gesund. Das Essen ist ausgesprochen schmackhaft. Das Spanferkel ist so gut, dass Sophia alles aufisst, obwohl sie sonst meist schwächelt. Sven hat schwer mit der Lammschulter zu kämpfen, für die er sich dann doch entschieden hat. Aber auch er schafft die große Portion, jedoch nicht ohne die beiden kosten zu lassen. Patricia schaut Sophia und Sven zufrieden an, nachdem sie die letzte Schnecke mit einem Zahnstocher aus ihrem Gehäuse befördert hat. Sven bestellt für sie drei jeweils ein Palo, den mallorquinischen Kräuterschnaps, und riskiert einen Blick ins Tal auf die Serpentinen. Die winden sich wie weiße Schlangen durch die Landschaft. Er atmet tief durch. Die Rückfahrt wird schon klappen, versucht er sich zu beruhigen.
Puh, da wird mir ja ganz schwindelig.
Ja, das ist schon eine Herausforderung, da hochzukommen. Vor allem, weil die Mietwagen auf Mallorca eher untermotorisiert sind. Aber keine Bange, das haben schon ganz andere geschafft.
Das Restaurant Es Verga ist seit Jahrzehnten bekannt, auch wenn es viele Touristen gibt, die es noch nicht ausprobiert haben. Aber sie haben auch einen echten Geheimtipp für uns.
Natürlich, und davon eine ganze Menge. Starten wir doch einfach mit der nächsten Geschichte. Campos der Mittagstisch. Dichte weiße Wolken malen bizarre Bilder an den Himmel. Nur vereinzelt schauen blaue Partien hervor. Die Sonne lässt sich noch nicht blicken und die Temperaturen liegen bei angenehmen 25 Grad. Sven fährt offen und genießt den milden Fahrtwind. Von Palma aus hat er die MA-19 Richtung Lukmajor genommen und befindet sich nun auf der vor wenigen Jahren neu ausgebauten Schnellstraße nach Campos im südlichen Landesinneren. Er schmunzelt. An die damals einspurige Straße kann er sich noch gut erinnern. Auch an die riesige Baustelle, als die großen Bagger die rote Erde aufwühlten, nachdem die Gemeinde den Ausbau genehmigt hatte. Zu viele Unfälle, auch tödliche waren darunter, hatten sich auf dieser Strecke ereignet. Trotzdem fragten sich viele Mallorquiner, ob das wirklich nötig war mit der Straßenverbreiterung. Denn es verschwanden nicht nur Olivenfelder, man munkelt von Enteignungen des Landbesitzes. Sven weiß nicht, ob da was dran war, aber er kann sich das gut vorstellen. Jetzt sind alle froh, eine zweispurige Straße in beiden Richtungen. Alles sieht sehr gepflegt aus und die Busse mit den Touristen vom Flughafen kommen schneller und sicherer an die Hochburgen nach Colonia de San Jordi im Südwesten, nach Calador im Südosten oder weiter Richtung Osten nach Porto Cristo. Er genießt die gut ausgebauten Straßen auf Mallorca und doch fragt er sich, wo das alles hinführen soll. Denn die aktuelle Regierung auf der Insel macht viele Gesetze und Beschlüsse der vorhergehenden wieder rückgängig. Hatte die letzte Regierung beispielsweise eine Obergrenze an Betten gefordert und wollte Neubauten von Hotels nur dann genehmigen, wenn dafür bestehende Anlagen abgerissen würden, war die derzeitige dagegen. Auch die Beschränkung der Anzahl von Kreuzfahrtschiffen im Hafen von Palma wurde wieder aufgehoben. Sven schüttelt den Kopf. Es gibt zu viele gierige Menschen. Die machen die Insel noch platt. Von Wasserknappheit ist nichts mehr zu hören. Und dass in den nächsten Jahren die Temperaturen sukzessive ansteigen werden, sodass es womöglich unerträglich heiß wird, ist auch kein Thema. Dabei hat er gerade erst ein Fernsehinterview gesehen, in der Festlandspanier interviewt wurden, wie sie ihren Tag bei 45 Grad im Schatten gestalten wollen. Sven ist skeptisch. Wenn sich das alles so weiterentwickeln sollte und nichts gegen die Verschwendung von Ressourcen unternommen wird, werden in 20 Jahren die Luxusimmobilien auf Mallorca zu Billigpreisen angeboten. Und wer will die dann noch? Er scheucht die negativen Gedanken zur Seite. Dafür ist der Tag einfach zu schön. Gerade hat er den Kreisverkehr am Ende der Schnellstraße erreicht. Von hier führen zwei Straßen an Campos vorbei. Die eine auf direktem Weg Richtung Santani und Colonia San Jordi. Auf der zweiten geht es ebenfalls zu den zwei Orten, doch weiter nach Villanitsch. Er nimmt die zweite bis zum nächsten Kreisverkehr. Dann fährt er ein Stück zurück, biegt rechts auf einen großen Parkplatz ab. Dahinter befindet sich das Restaurant Buffet Sa Travessia. Da will er hin. Seine erste Anlaufstelle für einen Artikel über die beliebtesten, besten und vor allem bezahlbaren Mittagstische auf der Insel. Den Tipp hat er von seinem Freund Manuel Munoz bekommen, der in Ses Iletes ein kleines, aber feines Strandrestaurant betreibt. Hier im Sa Travessia, das nur mittags geöffnet hat, sollen es sich Arbeiter, Senioren, Bankangestellte, leitende Beamte der Stadtverwaltung oder Intellektuelle gleichermaßen gut gehen lassen. Touristen verirren sich kaum hierher. Sven betrachtet das Gebäude. Es ist ebenerdig angelegt und mit einem auf schlichten Säulen ruhenden Pultdach ausgestattet. Unspektakulär, nur das Schild auf dem Dach. Restaurant Buffet in blauen Lettern ist von weitem sichtbar. Er zieht die Tür auf und tritt direkt auf die Kasse zu. Dahinter sitzt eine Frau mittleren Alters. Sie lächelt ihn an und verlangt 10 Euro. Sie können sich am gesamten Buffet bedienen. Ein Getränk ist inklusive. Weitere Getränke werden beim Hinausgehen abgerechnet. Sven bezahlt und geht durch die Schranke. Dann greift er nach einem Tablett und kommt sich vor wie in einer Kantine. Doch das Buffet auf einem langen Tisch im rechten Winkel angeordnet, macht einen vielversprechenden Eindruck. Zuerst sieht er zwei riesige Töpfe mit Suppe. Auf dem einen Schild steht altmallorquinische Fischsuppe, auf dem anderen liest er Knoblauchsuppe. Große Tabletts mit Tapas und eine Vielzahl an Auflaufformen sind präsentiert, in denen verschiedene Gemüse, Fleisch und Fisch kredenzt werden. Pfannen mit Paella, mit oder ohne Fisch, riesige Bleche mit Croca, der spanischen Pizza. Unterschiedlich belegt und am Ende Schalen mit Obst und eine stattliche Auswahl an Süßspeisen. Sven fühlt sich umhüllt von einem Duft aus Knoblauch, gebratenem Fisch, Fleisch und Zwiebeln. Auch das typische Aroma von zerlassenem Schweineschmalz liegt in der Luft. Hinter dem Buffet reiht sich in einem großen Raum ein Tisch an den anderen, bedeckt mit weißen Papiertischdecken, einfachem Blechbesteck und Papierservietten. Fast jeder Stuhl ist besetzt und die Leute unterhalten sich angeregt. Er wendet seinen Blick wieder zum Buffet, über dem ein großes Schild hängt. Er lächelt. Übersetzt heißt es so viel: Esst so viel, wie ihr mögt, aber bitte schmeißt kein Essen weg. Langsam geht er an den Speisen entlang. Immer wieder lässt er andere den Vortritt, die es eilig haben oder genau wissen, was sie wollen. Er muss sich eingestehen, bei diesem Angebot etwas überfordert zu sein. Bedächtig nimmt er sich einen Löffel der Fideuà mit Fadennudeln und Fisch, der kleinen Schwester der Paella. Dann eine Kelle Paella. Dazu ein gebratenes Hühnerbein, das umringt ist von Knoblauchknollen und geschmorten Auberginenscheiben. Das reicht für den ersten Gang, entscheidet er und steuert auf einen Tisch für 4 Personen zu. Erst probiert Sven die Paella, die ausgezeichnet schmeckt, mit dem leicht angesetzten Reis, dem Kaninchenfleisch, Erbsen, Thunfisch und Venusmuscheln. Kurze Zeit später setzt sich ein junger Mann in Arbeitskleidung zu ihm, nickt kurz und isst eilig frittierte Boccarones, die er immer wieder durch die Knoblauchmayonnaise zieht. Sven kostet nun die Fideuà und schmeckt Heilbutt und Lachs heraus. Der junge Mann steht auf, geht erneut zum Buffet. Er kommt mit einem Teller Croquettas zurück, die er in unterschiedliche Soßen taucht. Der El Gustario schaut fasziniert auf den gut gefüllten Teller, sodass der Arbeiter sich verpflichtet fühlt, etwas zu sagen. Hier gibt es die besten Croquettas weit und breit, er zeigt auf die Kroketten. Sven weiß, die Zubereitung ist eine Kunst. Sie müssen komplett mit hauchdünner Panade umhüllt sein, nur dann entfaltet sich der Geschmack der Mousse darin. Der Arbeiter schneidet eine auf und deutet auf das Innere. Mit Iberico. Gefüllt. Dann hält er Sven die Krokette hin, in die er gerade gebissen hat. Eine Pilzfüllung teilt er seinem Gegenüber mit. Schon weist er auf die nächste. Und die hier ist mit Kabeljau. Er lacht und hebt den linken Zeigefinger. Ganz wichtig ist die richtige Soße dazu. Sven nickt, lächelt und fordert den jungen Mann so auf, fortzufahren. Ohne den passenden Dip schmeckt es nur halb so gut. Sven fragt ihn danach und bekommt prompt den Inhalt der kleinen Schälchen erläutert. Er zeigt nacheinander auf die Soßen. Das ist ein Dip mit Avocado, der ist mit Chili und dieser hier mit Mayonnaise. Der junge Mann ist rasch zu Ende und geht erneut an das Buffet. Zurück kehrt er mit einem Teller gedünstetem Gemüse und einer gebratenen Banane als Dessert. Sven schaut sich suchend um. Dann sieht er in einem Kühlschrank Weinflaschen. Er nimmt sich ein Glas von einem Tablett und gießt sich ein. Nach dem ersten Schluck ist er bereit für das Hühnerbein und die in Olivenöl angebratenen Auberginenscheiben. Das Hühnerbein ist kross gebraten und die ganze Knoblauchknolle wunderbar geschmort, sodass er den gebratenen Knoblauch aus der Schale zieht und probiert. Er zergeht auf der Zunge, ist mild und doch aromatisch. Der junge Mann ist bereits wieder fort, da setzt sich ein anderer an seinen Tisch, grüßt kurz und beschäftigt sich still mit einer großen Portion Tomatensalat. Sven betrachtet auch ihn. Er ist etwas älter, wirkt ausgesprochen gepflegt. Nachdem er den Tomatensalat aufgegessen hat, holt er sich einen Teller mit gedünstetem Gemüse, Brokkoli, Blumenkohl, Aubergine, Paprika und Pilze. Sven lässt seinen Blick über die anderen Tische gleiten. Das Publikum ist ziemlich gemischt. Er sieht junge Paare mit Kindern, viele Männer in Arbeitskleidung oder im sommerlichen Anzug. Aber nur wenige Frauen, die allein gekommen sind. Überall bemerkt er mächtige Portionen auf den Teller. Aber alle halten sich an die Bitte auf dem Schild. Keiner der Teller wird mit Resten zurückgebracht. Denn das gehört sich hier so. Es wird nur so viel genommen, wie man auch schafft. Und das Geschirr wird von den Gästen selbst abgeräumt. Sven steht auf und geht erneut zum Buffet. Wieder betrachtet er in aller Ruhe die angebotenen Speisen. Dann nimmt er sich ein Stück Kalbszunge in Kapernsoße und eine kleine Portion weiße Bohnen im Sud mit einer Schweinerippe. Zurück am Tisch probiert er erst einmal die Kalbszunge. So eine schmackhafte Zunge hat er bisher erst einmal gegessen. Er überlegt. In Cineo war das. Genau, in der Cella Espalou. Dabei bemerkt er nicht, dass sein Tischnachbar ihn beobachtet. Nun meint dieser lächelnd, hier gibt es typisch marokkanische Küche zu einem sagenhaften Preis. Viel und ausgesprochen schmackhaft. Sven grinst, das ist auch seine Einschätzung. Wie sich das für die Restaurantbetreiber rechnet, weiß er nicht. Aber das Angebot ist sensationell, auch wenn es jeden Tag womöglich die gleichen Gerichte geben wird. Aber die Auswahl ist ja auch enorm.
Jetzt habe ich aber wirklich Appetit darauf bekommen.
Ja, das ist der Wermutstropfen meiner Krimis und meiner Bücher über Mallorca. Meine Leser bekommen Appetit. Also, mein Ratschlag. Essen Sie vorher etwas oder gehen Sie danach in eine Tapas-Bar bei sich um die Ecke. Und nun zur dritten Geschichte mit dem Titel Palma, wo sich einst die Zocker trafen. Sven schlendert die Carrer Noriduna entlang. Wie so oft ist er zu früh und so schaut er sich ohne Eile um. Per Garot gilt immer noch als das Einwandererviertel Palmas und besticht auch heute noch durch die kulturelle Vielfalt und den maroden Charme der Architektur. Alte Häuser mit spiedereisernen Geländern an den Balkonen oder an den Eingangstüren sind hier ebenso zu sehen wie hässliche Erker, die in den Straßenraum hinausragen. Oder andere Bausünden aus den 1970er bis 1990er Jahren. Sven lächelt. Alles etwas heruntergekommen. Aber wenn er ehrlich ist, sieht es unweit der Plaza Mayor, einige Straßenzüge entfernt von den Einkaufsboulevards der Altstadt von Palma, mit ihren noblen Geschäften auch nicht anders aus. Immerhin wird hier gerade die Pflasterung der Bürgersteige erneuert. Mit nicht ganz so exklusiven alten Marmorplatten wie in den kleinen Fußgängerstraßen in der Altstadt, aber wahrscheinlich auch nicht so spiegelglatt. Sven erinnert sich noch gut, wie er einmal bei Nieselregen wegrutschte und gegen eine Fassade knallte. Er hatte mehr Glück als Verstand und kam mit einigen wenigen Blessuren davon. Von weitem sieht er schon eine große rote Markise und Bistrotische mit Korbstühlen auf dem Gehweg, die zu der Bar Monaco gehören könnten. Hier ist er mit Alberto Segui verabredet. Er beschleunigt seinen Schritt. Sven weiß, er hat dem Hauptkommissar in all den Jahren ihrer Bekanntschaft viel zugemutet. Aber immer hat dieser ihm vertraut und aus mehr als einer brenzligen Situation herausgeholfen. Er mag gar nicht daran denken, was aus ihm ohne Alberto Segui geworden wäre. Womöglich würde er völlig vergessen, in dem großen Gefängnis von Palma verrotten, das erst ein paar Jahre alt ist, aber schon bei der Eröffnung viel zu klein konzipiert war. Er wischt den Gedanken beiseite. Nein, das hätten seine Freunde nicht zugelassen, allen voran der Marquis, sein väterlicher Freund, aber ebenso Paco und Manuel nicht. Sven lächelt in sich hinein. Alberto und er haben sich fast schon angefreundet, soweit das mit diesem Polizisten, dazu noch Mallorquiner, innerhalb von nur 5 Jahren möglich ist. Immerhin treffen sie sich in regelmäßigen Abständen mittags auf einen Snack. Diesmal ist es die Bar Monaco. Sven bleibt vor dem Eingang an der Stirnseite des alten Gebäudes, das von 2 Straßen eingerahmt wird, stehen. Die Flügeltüren sind geöffnet. Schon von außen glaubt er zu wissen, was ihn drinnen erwarten wird. Eine kleine Zeitreise zurück in die 1920er Jahre. Er betritt den großen Raum und sucht die Tische nach Alberto ab. Doch der Hauptkommissar ist noch nicht da. Er setzt sich an den ersten Tisch rechts vom Eingang und lässt seinen Blick schweifen. Schräg gegenüber ist eine lange Theke aus dunklem Holz, davor Barhocker, dahinter eine riesige Kaffeemaschine. Im Regal darüber stehen viele bunte Flaschen, Liköre und härtere Sorten. Der Boden ist typisch für die damalige Zeit in weißen und schwarzen Fliesen gehalten, die Tische tragen Marmorplatten und zum Sitzen gibt es klassische Bistrostühle. Doch was ihn besonders beeindruckt, sind die großen Fenster in geschwungenen Holzrahmen. Zwei Fenster, ein Oberlicht. Er fühlt sich hier sofort wohl und bestellt einen Cortado bei einem der Ober, der sofort an seinen Tisch geeilt ist. Dann schaut er sich weiter um. In einer Nische erblickt er ein gut bestücktes Bücherregal und nicht weit entfernt eine geschwungene Treppe, die in den oberen Stock führt. Was dort wohl sein mag? Da Alberto Segui immer noch nicht zu sehen ist, greift er nach der Speisekarte. Ein kurzer Blick verrät ihm, dass es hier typisch marokkinisches Essen gibt. Vor allem eine große Auswahl an Tapas. Doch bevor er sich entschieden hat, steht der breitschulterige Hauptkommissar vor ihm, begrüßt ihn mit einem breiten Grinsen und leuchtenden Augen und lässt sich auf dem Stuhl ihm gegenüber nieder. Gut, dass du schon da bist. Ich habe heute leider nicht viel Zeit. Ein neuer Fall? Fragt Sven. Segui bejaht. Ziemlich kompliziert und verfahren. Und wer wirft mir mal wieder Knüppel zwischen die Beine? Sven lacht. Dein alter Chef Navarro kann es ja wohl nicht mehr sein. Nein, der hat sich, wie du weißt, zum Schluss selbst ein Bein gestellt. Der neue ist hingegen auch nicht besser. Nicht so cholerisch wie Navarro, aber auch aus gleichem Holz geschnitzt. Es kann doch nicht sein, dass wieder ein einziger Mann so viel Einfluss hat, die Ermittlungsergebnisse zu ignorieren und alles so auszulegen, wie es ihm passt. Du meinst, er schützt die Menschen, die ihn schmieren? Segui nickt. Dann greift er nach der Karte. Hast du dir schon etwas ausgesucht? Ich wollte Kalos probieren. Gute Idee, der Kuddeleintopf ist hier ausgezeichnet und wie du ahnst, ein typisch spanisches Essen. Nicht Mallorquin, will Sven wissen. Segui lacht auf und unterstreicht seine Antwort mit einer abwägenden Handbewegung. Die einen sagen so, die anderen so. Svens Neugierde ist geweckt. Wie ist es denn nun genau? Naja, steht Kalos la Madrilena auf der Karte, dann ist es die Variante aus Madrid. Ansonsten wird es wohl Mallorquin sein. Übrigens meist vom Rind, manchmal vom Kalb, aber seltener vom Lamm, also anders als beim Opferschmaus der alten Griechen. Die Griechen haben ihre Kutteln vom Lamm genommen? Segui freut sich, dem Gustario einen Schritt voraus zu sein. Ja, Kokorezi, also die griechischen Kutteln, waren damals vom Lamm. Interessant, doch woraus besteht nun der Unterschied zwischen den spanischen und den mallorquinischen Kalos? Gute Frage. Segui überlegt kurz. Wenn sie mit Sobrasada gemacht sind, ist es Mallorquin. Mit einer anderen Paprikawurst eher spanisch. Aha, Sven ist nicht ganz überzeugt, denn die Mallorquiner genießen zwar ihr Essen, aber wie was gemacht wird, interessiert sie im Grunde nicht. Ob das wohl früher anders war? Fragt er sich kurz, dann will er von Segui wissen, um was nimmst du? Pilotes. Die Hackfleischbällchen sind aromatisch und doch fühlt man sich danach nicht zu gesättigt. Sie klappen die Karten zu und geben dem Ober mit einem Wink zu verstehen, dass sie bestellen möchten. Sven greift den Gesprächsfaden wieder auf. Bis auf den neuen Fall geht's dir aber gut, oder? Ja, solange mein deutscher Freund nicht wieder in Schwierigkeiten gerät. Sven ist erstaunt, das Wort Freund aus dem Mund des Hauptkommissars zu hören. Er sagt darauf nichts und genießt im Stillen die damit verbundene Zuneigung. Wie gefällt dir die Bar Monaco? Fragt Segui unvermittelt. Sven ist froh über den Themenwechsel. Das Ambiente ist sagenhaft. Ist das hier auf alt gemacht oder hat das Tradition? Segui schmunzelt. Du hinterfragst aber auch alles. Kaum haben sie ihre Bestellung aufgegeben und zu dem Essen jeweils ein Glas trockenen mallorquinischen Weißwein bestellt, beginnt er zu erzählen. Wie du bestimmt schon erkannt hast, ist dies ein Haus aus dem 19. Jahrhundert, das sie in den letzten Jahren, Gott sei Dank, saniert haben. Er nimmt das Glas Weißwein vom Ober in Empfang und trinkt einen ersten Schluck, dann fährt er fort. Früher, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, war das hier, er zeigt mit der Hand durch den Raum, ein berühmt-berüchtigtes Kabarett. Dann übernahm die Familie Miguel Bosch 1929 das Etablissement und führte es unter dem Namen Café Monaco weiter. Also nichts mehr mit Kabarett. Sven schaut ihn interessiert an. Nein, antwortet Segui. Dafür etablierte sich die Bar bei betuchten Palmisano als Spielhölle. Sven zieht die Augenbrauen hoch. Was schaust du mich so verwundert an, erwidert der Hauptkommissar. Das stimmt. Hier wurde um viel Geld gespielt. Er deutet zu der hölzernen Treppe. Wer weiß, vielleicht sind sie da alle hinaufgegangen und haben ihr Hab und Gut verzockt. Sven lacht. Er kann sich gut vorstellen, wie es zugegangen sein mochte. Schon berichtet der Hauptkommissar lebhaft weiter. Natürlich wurde hier auch Schmuggelware, in erster Linie Tabak, Alkohol und Medikamente unter dem Tresen wie wild gehandelt. Und wie ging es dann weiter? Nun ja, irgendwann wurde nicht mehr groß geschmuggelt. Du weißt, das war immer nur in Krisensituationen Thema. Also zuletzt im Spanischen Bürgerkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Ober kommt mit zwei Greixoneras und stellt Segui Hackfleischbällchen und Sven Kutteleintopf vor die Nase. Nachdem der Hauptkommissar sein erstes Bällchen genüsslich gegessen und mit dem ungesalzten Bauernbrotsoße aufgetunkt hat, fragt er Sven, wie sind deine Kuddel? Sehr aromatisch durch die Würste, aber der Kalbsfuß ist für Zartbeseitete etwas gewöhnungsbedürftig mit dem Glibber. Segui lacht, aber dir schmeckt es. Ja, sehr gut. Von weicher Struktur und doch noch mit Biss und einem süßlich-sauren Aroma. Einfach einzigartig. Isst man bei euch keine Innereien? Doch schon, meist Leber, weniger Nierchen und Kutteln, fast nur in Süddeutschland und in Sachsen. Ganz im Gegensatz zu den Franzosen, wo Pansen eine Delikatesse ist. Er seufzt. Eigentlich schade, dass sich bei Innereien die Geister scheiden. Denn wenn du nicht so viel davon isst, sind sie ausgesprochen gesund, haben wenig Fett und viele Vitamine. Segui grinst. Damit haben wir Mallorquiner keine Schwierigkeiten. Fritto Mallorquin ist eine unserer Lieblingsspeisen. Sven bestätigt die Aussage mit einem Kopfnicken. Er hat schon öfter Fritto, meist vom Lamm, in Öl angebratene, mit Knoblauch, Zwiebeln und Kartoffelstücken gegessen. Aber nun erzähl bitte weiter, fordert er den Hauptkommissar. Alberto schmunzelt und nimmt ein weiteres Hackbällchen, das er durch die Soße zieht. 2013 übernahm Isabel Garcia, eine ehemalige Angestellte, das Restaurant. Die Gäste waren nun hauptsächlich Arbeiter des Viertels. Als dann die Pandemie begann, musste sie ihr Lokal schließen. War das der einzige Grund, hakt Sven nach? Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht gab es noch andere Schwierigkeiten, aber die strikten Corona-Regeln haben ihr finanziell das Genick gebrochen. Und dann? 2022 wurden die Räumlichkeiten aufwendig saniert, und zwar im alten Pariser Stil, wie du siehst, mit hohen Decken und Mosaikboden. Nun hat Aina Noguera, die Patronin, die Bar übernommen. Er räuspert sich. Wie du ja schon bemerkt hast, bietet sie typisch marokkanische Küche. Sven blickt sich um und es scheint gut zu laufen. Fast jeder Tisch ist besetzt. Offensichtlich haben die Bewohner des Viertels nur darauf gewartet. Oder siehst du hier Touristen? Nein, so wie es scheint, nur Einheimische. Eben, und sie hat es verstanden, eine geniale Crew zusammenzustellen. Die Mitarbeiter sind von namhaften Restaurants und Bars zu ihr gekommen. Woher weißt du? Als Hauptkommissar höre ich so einiges, erwidert Segui und grinst breit. Dann gibt er dem Ober ein Zeichen, zwei Cortado und die Rechnung. Er wendet sich wieder Sven zu. Oder magst du noch einen Nachtisch? Vielleicht gefüllte Teigtaschen mit Mangold? Die sind hier ausgezeichnet. Der Gustario lehnt mit einer Handbewegung ab. Der Eintopf war nicht nur schmackhaft, sondern auch ausgesprochen sättigend. Alberto Segui versteht und legt seine Geldbörse auf den Tisch. Heute ist er mit dem Bezahlen dran.
Vielen Dank für die Vorstellung Ihres neuen Buches, El Gustario de Mallorca, Mallorquinische Lebensart. Es ist überall für 10 Euro erhältlich, sowohl im Buchhandel als auch in den einschlägigen Online-Plattformen. Greifen Sie zu und lassen Sie sich nach Mallorca entführen. Entweder als Vorbereitung für Ihren nächsten Mallorca-Urlaub, Als Ausklang dieses Mallorca-Urlaubes oder einfach mal so zwischendurch? Vielen Dank an Brigitte Lamberts. Wenn Sie mehr über die Autorin erfahren möchten, klar, geht das ganz einfach. Gehen Sie doch auf die Homepage von ihr. Dort können Sie auch die nächsten Lesetermine einsehen. Einfach www.brigitte-lamberts.de. Ich wiederhole, www.brigitte-lamberts.de eingeben und in die Welt der kulinarischen Erlebnisse eintauchen oder wahlweise in Mord und Totschlag, wenn man das denn so sagen darf.